Ich möchte mit euch einen Blick in eine ganz normale Gemeinde werfen. Montagabend, da tagt der Leitungskreis der Gemeinde. Haupttagesordnungspunkt: Wie kommt es, dass die ganze Arbeit der Gemeinde auf so wenigen Schultern verteilt ist? Und was kann man dagegen tun? Dienstagabend, Hauskreis. Danach bleibt man noch lange im Gespräch zusammen. Thema: Wissen die im Leitungskreis der Gemeinde überhaupt noch, was an der Basis interessiert? Mittwochabend, Gebetskreis. Am Ende unterhalten sich die drei, die gekommen sind, über die Frage: Wie motivieren wir die Gemeinde zum Mitbeten? Donnerstagvormittag, Seniorenkreis. Gesprächsthema nach Beendigung der Bibelarbeit: Seitdem die jungen Leute den Gemeindesaal renoviert haben, sieht das alles nicht mehr so aus wie früher. Donnerstagnachmittag, Kinder- und Jugendgruppen. Die Mitarbeitenden der verschiedenen Kreise stehen auf dem Flur und diskutieren über die Frage, warum eigentlich nie Geld für ihre Arbeit da zu sein scheint. Donnerstagabend, Jugendkreis. Thema: In der Gemeinde mitarbeiten und trotzdem Christ bleiben. Freitagnachmittag, Vorbereitungskreis für die Kinderwoche. Keiner hat sich vorbereitet. Im anschließenden Gespräch geht es um die Frage, wie Gemeinde gebaut werden kann, wenn keiner bereit ist, die Ärmel hochzukrempeln. Samstag, in allen Räumen ist Ruhe. Sonntagmorgen, Gottesdienst. Predigtthema: Der Missionsbefehl Jesu Christi und warum wir nicht gemeint sein können. Eine fiktive Gemeinde, habt ihr ja gemerkt, nicht? Also ein bisschen Komik habt ihr verstanden. Irgendwie scheint für die geschilderten Menschen Gemeinde nur Dienst zu sein, Rabotti. Und zwar ein Dienst, den man auch nicht mit Lust und Liebe tut. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wie es mit deiner momentanen Lust und Liebe an der Gemeinschaft, an der Gemeinde aussieht. Aber ich möchte heute über ein Motivationsschreiben predigen, dass Petrus, einer der Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, an entstehende Gemeinden im Raum der heutigen Türkei schickte. Die Christen dort waren noch recht jung im Glauben, hatten es nicht leicht, denn sie hatten ja keine Vorbilder im Glauben. Das ist nicht so einfach, wenn du die allererste Generation bist und auch wie Gemeinde so gebaut wird. Aber sie bekamen Hilfe per Brief aus Jerusalem. Und nun schreibt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich: Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch: Ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt: Geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Das war ein langer Abschnitt, nicht? Zunächst an die Ältesten gerichtet, dann so ein ganz kurzer an die Jüngeren und dann nochmal an alle. Ich möchte nun zunächst zwei Verse in den Blick nehmen, die Verse 3 und 4. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Wenn wir diese beiden Verse da so nehmen, wie sie da stehen, dann könnten wir ja zu der Auffassung kommen, dass das ewige Leben, also der Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit, ja, dass das ewige Leben eine Existenz sei, die uns mit der Wiederkunft Christi geschenkt würde. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Darauf weist uns zum Beispiel Johannes 3, Vers 36 hin. Diesen Vers weiß ich, habe ich schon oft zitiert, aber ich finde ihn so wichtig. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Hat. Präsenz, Gegenwart. Wer an den Sohn glaubt, der hat jetzt das ewige Leben. Und ewiges Leben heißt ganz konkret in Verbundenheit mit Gott leben. Wenn du in Verbundenheit mit Gott lebst, dann ist das ewiges Leben. Auch wenn du Sünderin bist oder Sünder. Das bedeutet Folgendes. Wenn Christus am Ende der Welt wiederkommen wird und wenn dann eine neue Welt, ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden, dann wird Gott alle noch Lebenden vor sich versammeln und sich auch an die bereits gestorbenen Menschen erinnern und diese wird er neu schaffen und er wird dann diejenigen von diesen allen, die in ihrem Leben mit ihm verbunden waren, dazu bestimmen, ohne zeitliche Begrenzung auch in der himmlischen Welt mit ihm verbunden zu sein. Und das, so lässt uns die Bibel wissen, das wird weitaus erfüllender sein als alles, was wir uns auf Erden vorstellen können. Wir halten fest, am Tag der Wiederkunft Christi werden viele Menschen die Gemeinschaft mit Gott in ganzer Vielfalt erleben. Zitat, ihr werdet eine unvergängliche Auszeichnung, das ewige Leben erhalten, wenn Christus wiederkommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Und gleichzeitig gilt, wie schon gesagt, das andere, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das bedeutet dann zusammengenommen, jede Christin, jeder Christ ist auf dem Weg in inniger Verbundenheit mit Gott und zu inniger Verbundenheit mit Gott, zu noch innigerer Verbundenheit mit Gott. Petrus richtet ja nun sich in diesen Versen zunächst an die Gemeindeältesten und damit waren zur Zeit der frühen Kirche tatsächlich die an Alter recht fortgeschrittenen Gemeindeglieder gemeint. Sie waren damals für das geistliche Wachstum der Gemeinde zuständig. Und sie nahmen diese Aufgabe wahr, indem sie beteten, indem sie lehrten und auch in der Erziehung nahmen sie diese Aufgabe wahr. Die meisten organisatorischen Fragen, die wurden den Jüngeren übergeben. Auch damals schon so eine Arbeitsteilung. In diesem Bild oder in einem Bild beschreibt Petrus die Aufgabe der Ältesten wie folgt: Versorgt die Gemeinde gut, die Gott euch anvertraut hat, hütet die Herde Gottes als gute Hirten. Haben wir ja gleich ein Bild, nicht? Der gute Hirte. Haben wir gleich ein Bild vor uns? Vielleicht sehen wir da auch irgendwie so, wenn wir die Augen zumachen, so einen Hirten mit seiner Herde. Und das ist immer ein wohlmeinender Herde. Der Hirte. Aber weiter differenziert nun Petrus die Aufgabe nicht. Über das Wie gab es offensichtlich keine Meinungsverschiedenheiten. Worauf es ihm dann aber ankommt, das ist, wie die Arbeit der Ältesten für die Gemeinde genau zu geschehen hat. Und ich denke, da dürfen gerne alle Gemeindeglieder hinhören, denn das, was Petrus da entfaltet, ich meine, das gilt für alle Christinnen und Christen. Erstens, der Dienst in der Gemeinde soll frei bleiben von Zwang. Die Gemeinden waren damals im heidnischen Umfeld natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Man wird vermuten, dass manche Verantwortungsträger ihre Hirtenfunktion geradezu als schwere Belastung empfunden haben und sie am liebsten abgegeben hätten. Aber nun waren sie mal die Ältesten und qua Alter. Da bist du nun, Ältester. Oh, warum bin ich alt geworden? Jetzt trage ich Verantwortung. Hirtendienst soll aber freiwillig geschehen. Hirtendienst soll gerne geschehen. Und ich denke, das gilt für jeden Dienst in der Gemeinde. Zweitens, der Dienst soll frei bleiben von der Gewinnsucht. Also ganz offenbar hatten die Ältesten Gelder zu verwalten und so bestand ja die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, auch sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Hirtendienst soll aber aus Lust und vor allem aus Liebe geschehen, also mit dem Blick auf die anderen und nicht mit dem Blick auf sich selbst. Und drittens, der Dienst soll frei sein von Herrschsucht. Verantwortungsträger können Macht und Ansehen, die sie vor allem innerhalb der Gemeinde genießen, ganz leicht missbrauchen. Jesus sagt einmal, das können wir nachlesen in Markus 10, wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Die Ältesten sollen Gottes Herde hüten und Vorbild sein. Und im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel schreibt Paulus dazu, wir möchten nicht über euch und euren Glauben herrschen, sondern mithelfen, dass ihr euch freuen könnt. Ja, das finde ich ja mal gut. Das ist die Aufgabe, die Paulus für sich als Ältesten sieht, den anderen zur Freude helfen. Das ist immer ein spannendes Thema, über das dann wir alle mal nachdenken dürfen. Ich sage ja, nicht nur die Ältesten, nicht nur der Leitungskreis, den anderen zur Freude helfen. Gibt es ein schönes Lied, was wir vor wenigen Jahren, vor 40 Jahren gesungen haben oder vor 30, das ist irgend so ein Morgenlied und da heißt es in diesem Morgenlied, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, hilf, dass ich meinem Nächsten nicht den Tag verderbe. Das fand ich immer schön. Hilf, dass ich meinem Nächsten nicht den Tag verderbe. Okay, also nicht nur negativ, nicht verderben, sondern positiv den anderen zum Freuden bringen. Wer das nochmal nachlesen will, steht tatsächlich in der Bibel 2. Korinther 1, Vers 24. Soweit nun zu dem Teil, in dem Petrus sich an die Ältesten wendet. Ihnen hat er vor Augen gemalt, warum und auf welche Weise sie ihren Dienst an und in der Gemeinde tun sollen. Das sollen sie tun aus Liebe zu den anderen, ohne gleich nach dem eigenen Vorteil zu fragen und doch in der berechtigten Hoffnung auf einen gewaltigen Lohn. Und dieser Lohn, das ist das ewige Leben. Und von diesem Lohn schmecken wir ja jetzt schon, denn das ewige Leben hat ja schon begonnen. Die zweite Personengruppe, die Petrus anspricht, sind die, die nicht die Ältesten sind. Sind die, die nicht die Gemeinde leiten. Und das waren damals eben die Jüngeren. Gemeindemitglieder. Heute hat sich das alles etwas anders verteilt. Aber er schreibt damals, den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Ja, hört, hört. Mag jetzt mancher Ältere denken, nicht? Dagegen, oh nee, auch das noch, die Jüngeren. Aber die Unterordnung, von der Petrus hier schreibt, die darf nicht als Entrechtung missverstanden werden. Vielmehr muss man sie als das Wahrnehmen unterschiedlicher Gaben und Aufgaben sehen. Den Ältesten wird ja gesagt, es geht darum, dass ihr mit Lust und Liebe den anderen und Gott dient. Und zwischen den Zeilen dürfen wir lesen, ordnet euch also dem Willen Gottes, des Besitzers der Herde, die ihr hüten sollt, unter. Und in diesem Zusammenhang, da erfolgt dann der Aufruf an die jüngere Generation, sich ebenfalls unterzuordnen, in einem Klima des Vertrauens. Wer darum weiß, dass die Ältesten in enger Verbindung mit Gott leben, wird nichts befürchten müssen, wenn er ihnen und ihrer Lehre vertraut. Es geht also letztlich darum, dass sich alle unterordnen und Gott und einander mit ihren je unterschiedlichen Gaben und in ihren unterschiedlichen Aufgaben dienen. Und genau so fährt Petrus dann auch fort. Und jetzt lese ich uns nochmal die Verse 5 bis 9 aus dem Predigttext. für euch alle gilt, aha, alle, jetzt alle, für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Soweit Originalton Bibel. Ich muss kurz mal was trinken. Irgendwie habe ich das heute mit einem trockenen Hals. Kleine Anekdote, dieser eine Vers, kleidet euch in Bescheidenheit, das haben ja auch manche Gemeindetraditionen irgendwie anders verstanden. Kleidet euch in Bescheidenheit, das heißt ja, zieht euch die Bescheidenheit an, also seid bescheiden, Bescheidenheit also als ein Anzug. Aber das ist in manchen Generationen so verstanden, in manchen Gemeinden so verstanden worden, die Kleidung, das soll eine bescheidene Kleidung immer sein. Und ich weiß von Gemeinden, in denen, wenn dann jemand mit etwas auffälliger Kleidung in den Gottesdienst kommt, sofort alle gucken, wie kommt er denn da heute an? Ja, wie man die Betonung legt. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nein, nein, nein. Kleidet euch in Bescheidenheit. Kann man auch anders sagen, seid bescheiden. Das ist eigentlich damit gemeint. Komm, jetzt aber dieser Dönsch ist vorbei. Petrus nun gibt in diesem Abschnitt, den ich da zuletzt noch einmal vorgelesen habe, zusammen drei Lehren für ein gottgemäßes Miteinander in der Gemeinde. Das erste, sei demütig. Das zweite, überlasst die Sorgen Gott. Und drittens, seid, was den Teufel angeht, sonnen und wachsam. Das erste. Im griechischen Originaltext, da steht hier ein Begriff, der so viel bedeutet wie bindet euch den Schurz der Sklaven um. Bindet euch den Schurz der Sklaven um. Da fragt man sich, was ist denn damit gemeint? Ich möchte dazu aus einem mittlerweile schon fast 40 Jahre alten, aber immer noch lesenswerten Buch des amerikanischen Professors und Managementberaters Myron Rush zitieren. Er hat mal untersucht, ob und inwieweit der Führungsstil in Firmen und Organisationen auf eine biblische Grundlage gestellt werden kann. Und er schreibt jetzt, Zitat, die meisten Lehrbücher definieren Management als die Kunst, andere die Arbeit tun zu lassen. Das ist auch eine weit verbreitete Ansicht unter Laien. Doch der christliche Vorgesetzte ist nicht dazu da, vor seinen Mitarbeitern den Chef herauszukehren, sondern ihnen bei der Arbeit zu größtmöglicher Effektivität zu helfen. Biblisches Management ist die Kunst, Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Und das sage ich jetzt, wo auch einige Mitarbeiter in dem Unternehmen, das ich leite, hier sitzen. Mal sehen, was die mir dann morgen erzählen werden in der Firma. Genau, seid demütig, ja, seid demütig. Aber wer auf diese Art und Weise anderen dient, der hat sich dann tatsächlich selbst den Schurz umgebunden, ist in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes demütig. Wohlgemerkt nicht untertänig, nein, 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 nicht untertänig, sondern darum bemüht, den anderen mutig, demütig, mutig mit allen Kräften in Rat und Tat zur Seite zu stehen. Anderen zur Freude helfen und anderen dazu helfen, dass sie das tun können, noch besser tun können, was ihre Aufgabe ist. So, und in diesem Zusammenhang muss nun auch die zweite Lehre für ein gottgemäßes Miteinander in der Gemeinde gesehen werden. Das zweite, überlasst die Sorgen Gott. Dahinter steht immer noch der Gedanke vom gegenseitigen Dienst. Die Ältesten dienen Gott, der ihnen seine Herde zum Hüten gegeben hat. Die Jüngeren dienen ebenfalls Gott, indem sie die Ältesten vor allem in organisatorischer Hinsicht unterstützen. Und so arbeiten die Gemeindeglieder einander zu. Und tun dies alles, um solche Menschen, die Gott bislang noch nicht kennen, zu einer Verbindung mit ihm zu führen und dann ebenfalls in die Gemeinde hineinzunehmen. Älteren und Jüngeren gleichermaßen aber steht Gott zur Seite, der das Ziel mit ihnen teilt, nämlich die innige Verbindung zwischen ihm und jedem einzelnen Menschen. Wir arbeiten alle gemeinsam daran, dass die Verbindung, unsere Verbindung zu Gott noch inniger wird und dass noch viel mehr Menschen in eine innige Verbundenheit zu Gott kommen. Und mehr als das, Gott will uns nicht nur zur Seite stehen, sondern er selbst dient uns, nachzulesen in Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das war die Aufgabe, die auch Jesus Christus gesehen hat, Diener zu sein den anderen, uns. Überlass die Sorgen Gott. Überlass die Sorgen Gott, das heißt nun aber nicht, erst lass mal Gott für euch arbeiten. Der hat ja das Ziel gesteckt, soll er mal sehen, wie er da hinkommt. Also, wenn er mich ausreichend motiviert, bin ich schon bereit, was zu machen. Mal sehen, ob er mich motiviert. Nee. Weil Gott uns wichtig und lieb ist, bemühen wir uns gemeinsam, ihn dabei zu unterstützen, seine Ziele für diese Welt zu erreichen. Intrinsische Motivation, wem das was sagt. Aus uns heraus soll das kommen. Da bitte ich Gott immer noch bei mir, nach 50 Jahren Christsein, dass er mir hilft, dass ich da noch stärker werde, dass ich aus eigenem Antrieb ihn immer wieder frage, Gott, was kann ich heute für dich tun? Wenn hier vom Sorgen die Rede ist, dann ist damit so ein grüblerisches, quälendes Sorgen und Ängstliegen gemeint. Es gibt Sorgen und Sorgen. Es gibt Sorgen, die sind Sorgen. Ja, ich sorge mich, hoffentlich rieche ich gut oder so. Das ist nicht so eine ganz schlimme Sorge, finde ich. Ja. Aber es gibt diese grüblerischen, quälenden Sorgen. Also wenn man das ständig denkt, rieche ich gut, dann sollte man überlegen, ob man da nicht auch irgendwas tun muss. Aber generell, es geht um dieses quälende Sorgen. Letztlich so ein Aktionismus, der immer fragt, was müssen wir noch tun? Was müssen wir noch tun? Was muss ich noch tun? Und der sich ständig selbst antwortet, ich tue zu wenig. Wir tun zu wenig. Das wird alles nichts. Ist auch so eine Gemeinde, ne? Dass auch manche vielleicht denken, was müssen wir noch tun? Was noch, was noch, was noch? Und immer denkt, oh, wir tun zu wenig, wir machen zu wenig. Wir müssten doch eigentlich und eigentlich bräuchten wir noch und dann erst würde die Gemeinde, und so geht es noch nicht. Nee, solche Gedanken haben wir angesichts der Verbindung zu Gott nicht nötig. Wir sollen schon zusehen, das zu tun, was dran ist, aber wir dürfen dann doch gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gott seine Sache selbst vorantreibt. Ja? Also nicht auf der falschen Seite vom Pferd runterfallen. Nicht sagen, Gott wird schon machen und auch nicht sagen, ich muss machen, sondern mit Gottes Hilfe. Ich mach, er macht. Wenn Christen sich übermäßig sorgen, dann leugnen sie damit letztendlich Gott, weil sie Gott nichts zutrauen. Das ist nun leichter gesagt als getan. Ne? Spurgeon, Erweckungsprediger, London, 19. Jahrhundert. Spurgeon hat mal erzählt, wie er ein Kind beim Ballspiel beobachtet hat, habe ich auch schon mal vorgelesen. Und immer wieder warf das Kind den Ball gegen die Wand, um das danach mit geschickten Händen wieder aufzufangen. Das ist ja auch ein nettes Spiel, wenn du keinen Spielkameraden hast. Ball gegen die Wand und wieder auffangen. Zitat Spurgeon. So machen wir Christen es mit der Sorge. Wir wollen sie abgeben, auf Gott werfen. Aber wir fangen sie gleich wieder auf. Dass sie uns wirklich abgenommen wird, sodass sie nicht länger unsere Sache ist, damit rechnen wir oft gar nicht. Und Luther bemerkte mal zu diesem Werfen, wer dieses Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein Verworfener, Zerworfener, Unterworfener, Ausgeworfener, Abgeworfener, Umgeworfener Mensch. Ja, also, puh, mich hat das Bild nun auf folgende Gedanken gebracht, wenn das mit diesem seine Sorgen Gott überlassen wirklich so ist wie mit dem Ball spielen, dann können uns vielleicht folgende Beobachtungen helfen. Die eine Beobachtung: Ballspielen ist ja nicht angeboren. Ne? Ballspielen muss man erst lernen. Geb mal so einem kleinen Stöpsel wie dem da hinten einen Ball. Das wird noch nicht ganz so aussehen wie bei, keine Ahnung, Manuel Neuer oder so. Ballspielen ist nicht angeboren, das muss man erst erlernen. Das Zweite: Ballspielen lernt man aber nun auch nicht, indem man nur darüber redet. Sondern, das ist das Dritte, Ballspiel lernt man, indem man es zunächst von anderen abguckt und dann auch selber tut. Erst gucken, dann tun. Ich möchte zur dritten Lehre für ein gottgemäßes Miteinander in der Gemeinde kommen. Das ist wesentlich kürzer und komme damit auch zum Schluss dieser Predigt. Das Dritte: Seid, was den Teufel angeht, besonnen und wachsam. Ich bin der festen Meinung, dass wir unsere Sorgen viel leichter an Gott los würden, wenn uns der Teufel nicht immer wieder an sie erinnern würden. Das ist ja gerade seine Methode. Er zwingt uns, uns um uns selbst zu drehen und hält uns damit weg von den Menschen, von denen, die Gott noch nicht kennen. Ein amerikanischer Christ soll das gewesen sein, man weiß ja immer nicht, wer das zuerst wirklich gesagt hat, ein amerikanischer Christ soll das gewesen sein, der einmal formuliert haben soll: Als ich noch kein Christ war, hat der Teufel alles versucht, mich von den Christen fernzuhalten. Als ich noch kein Christ war, hat der Teufel alles versucht, mich von den Christen fernzuhalten. Seitdem ich aber Christ bin, versucht er alles, um mich von den Nichtchristen fernzuhalten. Eine Methode, mit der der Teufel versucht, uns Christen von den Nichtchristen fernzuhalten, ist das Sorgen. Genauso wie ich am Anfang dieser Predigt die fiktive Gemeinde beschrieb, in der alles Mögliche problematisiert und letztendlich nichts geschafft wurde, und vor allem mit Gott hatte das ja auch alles nichts zu tun. Ich meine, wir dürfen dagegen ankämpfen. Wir dürfen Christen fragen, die offenbar zufriedener sind als andere, wie sie das machen. Wie wäre das, wenn wir unsere größten Sorgen einmal eine Zeit lang ganz von unserem Gebetszettel streichen würden? Diesen Tipp gab mir mal jemand. Streiche mal deine größten Sorgen ganz von deinem Gebetszettel. Du hast es doch Gott gesagt. Und dann Gott sagen: Nun überlasse ich diese Sorgen dir. Und dann gibt es noch einen kurzen Zwei-Wort-Satz, den dürfen wir mit nach Hause nehmen, ein Zwei-Wort-Satz, der lautet: Gott kann. Gott kann. Darf man mal drüber nachdenken. Wenn du sonst nichts behältst aus dieser Predigt: Gott kann. Amen.